Der Philipp Kehler von Mokebo war vor 5 Jahren einer der ersten Gäste, den wir in diesem Podcast hatten und hat sich tatsächlich damals schon eine sehr, sehr schwierige E-Commerce-Kategorie rausgesucht, nämlich Möbel und Inneneinrichtung. Was er seitdem mit Mokebo erreicht hat, finde ich, ist wirklich beeindruckend. Ich finde, die Marke ist total präsent. Philipp selber ist auch sehr präsent auf LinkedIn, hat da in den letzten Monaten ganz viel kommuniziert zum Thema KI und wie das sein Geschäft bei Mokebo verändert. Und das wollten wir natürlich genauer verstehen. Deshalb haben wir ihn eingeladen, heute erneut bei uns zu Gast zu sein. Es gibt ein kleines Update am Anfang zu Mokebo und dann steigen wir wirklich tiefer rein in den Maschinenraum, wo AI heute in den unterschiedlichen Bereichen von Mokebo das Arbeiten verändert. Ich glaube, das ist eine Folge, die wirklich viele Insights hat, die aber auch total viel Mut macht, sich noch stärker mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen springen wir direkt rein in das große Mokebo-Update mit Philipp Kehler. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir wollen noch viel, viel mehr Produkte in der Zukunft in der Lage sein zu launchen mit dem gleichen Team. Ja, und dafür müssen wir eben diese Grenzen, Produkttexte, Bildbearbeitung etc. immer stärker automatisieren und durch KI vorbauen und umsetzen lassen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Philipp.
Moin Jan, freut mich. Freue mich auf die Aufnahme heute. Danke für die Einladung.
Wie schön, dass du wieder, kann man ja sagen, dabei bist. Du warst 2021 einer unserer ersten Gäste, so im ersten halben Jahr. Und jetzt, 5 Jahre später, haben wir gedacht, wir müssen unbedingt mal verstehen, was aus der Mokebo-Story, die damals ja schon irgendwie beeindruckend war und echt super losging, was daraus so geworden ist. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben, lass uns doch mal so einen kurzen Recap machen, vielleicht wer du bist, was so dein Background ist, kommst von Amazon, kann man glaube ich sagen, und was ihr mit Mokebo macht. Und dann steigen wir mal tief ein, was so über die letzten 5 Jahre sich entwickelt hat.
Ja, gerne. Ich bin Philipp, gestern 35 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich habe vorher lange Zeit bei Amazon in verschiedenen Positionen gearbeitet, bevor ich dann mit meinem damaligen Mitgründer 2018 die Firma Mokebo gegründet habe. Die Idee war damals, in die Möbelindustrie zu gehen, weil mein Co-Founder einen großen Möbel-Background familiär unternehmerisch auch hat. Sein Vater ist aus der Industrie. Bei mir war das E-Commerce-Knowledge da und wir hatten dann so ein bisschen geguckt, okay, was wären Märkte, die interessant sind, und wir haben uns natürlich nicht die einfachste Kategorie, eher eine schwere Kategorie bei Design ausgesucht, aber das hat natürlich
im wahrsten Sinne des Wortes
schwer. Aber dafür auch eine, über die es sehr, sehr viel zu erzählen gibt, die sehr kompliziert ist, das heißt auch die schweren Fragen, die man beantworten kann. Und das haben wir seit 2018 bis heute aufgebaut und sind jetzt heute so rund 16 Personen am Standort Köln. Wir haben keine eigenen Leger, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Wir arbeiten ganz eng mit Herstellerpartnern aus verschiedenen Produktkategorien zusammen, die für uns exklusive Mokebo-Produkte produzieren. Und dann lagern wir die bei denen gemeinsam über Deals, die wir schließen, und holen die dann mit den Logistikpartnern ab und senden sie direkt zum Endkunden. Und das machen wir inzwischen über verschiedenste Kategorien. Wir sind damals ganz stark bei so Schränken aller Art mehr im Einstiegspreissegment gestartet. Das waren so sehr basic basierte Möbel. Inzwischen kommt das Hauptwachstum und Umsatz von mehr so Lifestyle, IKEA-Preissegment-Produkten. Wir sind recht stark über Sitzsäcke auch gewachsen. Das ist ein spannender Bereich für uns geworden, aber entwickeln uns auch wirklich in alle Richtungen weiter. Haben jetzt vor 2 Wochen ein Sofa-Programm gelauncht, das wirklich sehr, sehr toll ist, dass wir fast 2 Jahre entwickelt haben, also eine lange Entwicklungszeit reingeflossen ist am Ende. Und wollen eigentlich so fast jede Möbelkategorie auch irgendwann mal angehen und immer noch mit einem hohen Marktplatzfokus versuchen, die zu Bestsellern zu entwickeln.
Ja, ihr seid damals gestartet in einer, ich würde sagen, einfachen und schweren Situation zugleich. Es war nämlich so rund um Covid, also ich glaube, ihr seid schon vor Covid gestartet, aber dann voll in Covid reingelaufen, was natürlich vieles irgendwie schwieriger gemacht hat, was natürlich aber auch eine totale Sonderkonjunktur für E-Commerce war. Und ihr habt damals ja am Anfang, das erinnere ich noch, seid ihr auch sehr schnell gewachsen. Erzähl mal so ein bisschen, jetzt ist Covid ja zum Glück so ein paar Jahre hinter uns. Wie habt ihr so den Markt, aber auch eure ganz persönliche Entwicklung seitdem wahrgenommen?
Ja, also das war natürlich für uns ein super, super Wachstumsbereich auf der einen Seite, weil es gab, glaube ich, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten wenig Sondertrends, die wirklich die Home-and-Living-Industrie deutlich befeuert haben. Wir haben ja eher sehr viele herausfordernde Trends, was den Wohnungsbau angeht etc., an dem ja natürlich die Möbelindustrie ganz stark dranhängt etc., aber der Corona-Trend war natürlich stark für uns, weil die Leute angefangen haben, zu Hause zu bleiben, ihre Homeoffices einzurichten, wieder mehr Wert statt auf Reisen, away from home, mehr sich fokussiert haben auf Zuhause-Leben. Da sind wir stark gewachsen. Wir hatten wirklich die ersten Geschäftsjahre eigentlich immer über 100% Umsatzwachstum, haben das super aufgebaut. Das waren auch die Zeiten, wo dann zum Beispiel ein Otto zum Marktplatz wurde. Ne? Wir sind damals nur auf Amazon gestartet. Amazon ist heute auch immer noch unser zweitstärkster Umsatzkanal. Und nach der Corona-Pandemie haben wir weiterhin gute Zahlen gehabt, haben uns aber mehr und mehr auf den eigenen Online-Shop konzentriert. Der ist heute unser stärkster Umsatzkanal. Fast jeder zweite Kauf kommt inzwischen vom eigenen Online-Shop. Das hatte eigentlich zwei Gründe. Die Marktplätze sind für uns immer noch unglaublich wichtig, speziell Amazon. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass wir mit einer Marke im Möbelsegment auch nochmal eine gute Geschichte erzählen können, weil es das so häufig eigentlich gar nicht gibt. Du kennst irgendwie den großen IKEA und als Marke macht zum Beispiel so ein Westwing ja auch einen ganz tollen Job. Und da haben wir schon auch Potenzial gesehen, da reinzugehen, den Onlineshop weiterzuentwickeln. Und das ist inzwischen auch der große, muss man sagen, Wachstumstreiber. Wir versuchen auf den Marktplätzen die Umsätze konstant zu halten und natürlich durch neue Produkte auch weiter zu wachsen. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Zeiten sind jetzt nicht die einfachsten, hier jetzt noch irgendwie dreistellige Wachstumsraten rauszuholen, speziell von den Marktplätzen, speziell natürlich halt auch mit, ich meine, du weißt wahrscheinlich auch selber mit Kunden etc., der globalen Situation, gerade aus China, gerade die Menge an neuen Angeboten in der Möbelindustrie. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, nachdem aus China sehr, sehr viel in Electronic und Fashion in den letzten Jahren kam, haben sie sich jetzt sehr stark den Möbelsektor vorgenommen. Also wir hatten immer so ein bisschen den Vorteil, glaube ich, einen schweren Schrank kriegst du nicht so gut in einen Container verschifft oder zumindest nicht mit so einer Werthaltigkeit pro Quadratmeter. Da hast du lieber irgendwie 300 iPhones reingepackt in den Kolli, der jetzt ein Schrank ist. Aber jetzt machen sie halt auch das und das sieht man halt schon speziell auf den Marktplätzen, dass man da mit vielen Copycats zu kämpfen hat, wo man halt über die Marke eben auch wachsen kann auf Marktplätzen. Und das ist so ein bisschen die Idee, am Ende nicht mehr auf so einen Keyword-Kleiderschrank zu gehen, sondern bestenfalls das Keyword Mokebo-Kleiderschrank zu verteidigen und darüber zu wachsen.
Ja, okay. Und ist das immer noch ein primär deutsches Geschäft? Also ich erinnere mich, du wirst dich auch erinnern, letztes Jahr habe ich ein paar Produkte von euch bestellt und wollte sie gar nicht hier nach Deutschland haben, sondern nach Spanien. Das habt ihr auch möglich gemacht. Es war aber zumindest nicht der Default-Case, den man jetzt einfach sich zusammenklicken konnte. Ja. Dem entnehme ich, ist es schon immer noch ein sehr, sehr deutschlandfokussiertes Geschäft.
Ja, also da trittst du auf jeden Fall offene Türen ein. Den Case erinnere ich mich natürlich auch persönlich noch gut dran. Internationalisierung ist für uns jetzt der wichtige, richtige Schritt noch nur vor dem Meeting. Wir stehen diese Woche vor dem Launch in Frankreich. Mokebo.fr wird live gehen diese Woche. Wir sind in den Niederlanden live gegangen, in Belgien, in Österreich mit dem eigenen Shop. Auf Amazon werden wir diese Woche unser niederländisches Sortiment stärker ausrollen. Wir hatten Internationalisierung sehr früh ausprobiert mit Amazon Frankreich. Für uns ist immer die Herausforderung, und ich auch zuletzt nochmal auf einem Amazon-Event, was ein ganz tolles Event war, aber du sitzt dann halt da und dann wird gefragt, wer von euch macht alles FBA und jede Hand geht hoch, also Fulfillment bei Amazon, das heißt, die Leute nutzen das Amazon Fulfillment Center. Das können wir als Möbelbrand nicht, weil das konditionell einfach nie aufgehen wird und Amazon auch ganz ehrlich und offen ist und sagt, das ist nicht der Fokusbereich. Was hat das mit Internationalisierung zu tun? Das bedeutet natürlich, dass du viel stärker speziell auf einem Amazon international expandieren kannst über deren ganzen Programme, ne, von EFN über PanEU etc. Viel einfacher. Wir müssen es so ein bisschen wie Westwing machen. Wir müssen alles aus dem eigenen Legern in Deutschland machen. Das heißt, wir sind sehr vorsichtig, was die Supply Chains angeht, weil wenn man dann mal so einen 55 Kilogramm schweren Kleiderschrank in 4 bis 5 Postpaketen dahin sendet, da kann dann halt schon mal, das geht in mehrere Hände, dann geht es an die französische Post über und so weiter. Wenn du da dann Beschädigungen hast, dann kann dein Business auch ganz schnell wieder erwürgt sein. Aber trotzdem sagen wir speziell mit unseren Sitzsäcken, mit unseren Kissendecken, wo wir sehr, sehr stark wachsen, das sind super Produkte, die wir international expandieren können. Und deshalb gehen wir das jetzt konsequent an. Frankreich folgt, dann folgt Italien und dann kommt auch Spanien. Das heißt, wir können es versenden. Wir müssen halt eben nur gucken, dass wir bei den Sortimenten ganz genau aufpassen, welche Sortimente wir da machen. Weil das ist jetzt der nächste Wachstumstreiber. Der deutsche Markt ist stark und wir wachsen im Onlineshop, speziell auch im deutschen Markt. Aber wir müssen gucken, dass wir jetzt sozusagen auch über den Teich, und das war schon auch ein spannendes Learning, muss ich sagen, von diesem Amazon KMU-Event, dass ich da schon auch gemerkt habe, man kommt relativ schnell dann irgendwann an die Grenzen des Möglichen im deutschen Markt und jeder geht dann international. Und das ist natürlich für uns mit Mokebo wieder, wir haben ganz andere Thematiken, wir können das nicht so mal mit FBA machen. Sieht eben aber auch, dass wir müssen über den Tellerrand schauen, damit wir neue Umsatzwachstumsquellen finden können.
Wenn wir jetzt nochmal kurz so im Amazon-Ökosystem bleiben, wie hast du denn über die letzten 5 Jahre, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, die Entwicklung von Amazon und die Möglichkeiten, die sich da für euch auch bieten, nicht nur als Seller, sondern auch als jemand, der sehr stark ja versucht, eine Marke aufzubauen. Ja. Also wie hast du so die Entwicklung von Amazon in der Hinsicht wahrgenommen?
Mega positiv, muss ich ehrlich sagen. Wenn man da in 2021 oder 2018 bis 2021, wo wir uns das erste Mal im Podcast getroffen haben, schaut und dann 2021 bis jetzt, was es an Möglichkeiten gab, wie viel man das expandiert hat, die Amazon-Stores, wie gut die inzwischen aussehen. Unser Amazon-Store bekommt auch wirklich einen relevanten Traffic täglich und darüber konvertiert auch viel. Das heißt, die Leute nutzen das auch, die A-Plus-Content-Möglichkeiten. Ne? Ich glaube, vor 2 Jahren oder so wurde ja dann der 2.0 Premium A-Plus-Content ausgerollt. Man konnte dann Full-Image A-Plus-Content machen, der mobile auch wirklich super aussieht, weil bei uns fast 80% des Traffics auch auf Amazon mobile sind. Im Performance-Marketing für uns sind die Sponsored Brands super performant, helfen uns total auch wieder visuell zu zeigen, nicht nur auf das Keyword selber, sondern du kannst halt auch nochmal zeigen, wir als deutsche Brand haben auch wirklich tolle Fotoshootings, wo man die ganze Mokebo-Family eines Schrank-Ökosystems sehen kann etc. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die einer Marke vorbehalten sind und die Amazon für Brands wie uns gemacht hat. Also da bin ich schon sehr happy, was sie da machen. Und ich meine, damals, wenn man zurückdenkt, 2013, als ich habe ja dual studiert bei Amazon, als ich dann angefangen habe, meinem ersten Job als Account Manager, war ja mein Job irgendwie Cold Calling, Online-Shops anrufen und davon zu überzeugen, bei Amazon zu verkaufen. Und ich werde den größten Case, an dem ich mitarbeiten durfte, nie vergessen, mit Mango, wo wir versucht haben, Mango zu akquirieren. Es war immer dieses Markenthema. Ich will da nicht stattfinden, ich will mit meiner Marke nicht stattfinden. Und ich glaube, die Zeiten sind relativ stark vorbei. Ich glaube, das hat man echt gut über die Jahre aus dem Weg räumen können, wie man Marken darstellt.
Eine Form, wirklich auch Marken aufzubauen und mehr, ich sag mal so, im Upper Funnel aktiv zu sein, ist ja mittlerweile auch Prime Video Ads, basierend auf all den Amazon und AMC-Daten. Ist das was ihr euch schon mal angeguckt habt, um eben auch über Bewegtbild nochmal eine Marke zu kommunizieren?
Ja, auf jeden Fall. Haben wir im Q4 auch gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Vor allem, weil der CPM sehr, sehr, sehr gering ist, wenn man das jetzt irgendwie auch mit YouTube-Ads vergleicht und gar nicht mal jetzt hier von Streupaket-Plakatwerbung oder so zu sprechen. Auch deshalb finde ich es gut, weil es halt immer noch näher an der Kohorte ist, die du haben willst, weil klar, auf dem Fernseher hast du keinen Deep Link, aber sobald du jetzt auf dem Tablet Prime Video schaust und die Werbung kommt und dann kommt da die Mokebo-Werbung, kannst du mit einem Klick auch direkt in die Amazon-App switchen. Das heißt, es ist Upper Funnel, aber es ist trotzdem etwas, wo du schnell runterrutschen kannst im Funnel im Vergleich zu einer Fernsehwerbung, die du buchst oder so. Ehrlicherweise haben wir es momentan weniger an und das hat einfach ganz klar konjunkturelle Gründe. Wir graben wieder ganz, ganz stark ganz unten, da wo noch der Bedarf ist, organisch zu versuchen, auch wenn das natürlich in der heutigen Zeit mit den vielen bezahlten Placements kaum noch möglich ist, über den organischen Umsatz jetzt viel zu machen. Aber der Bedarf ist so gering in unserem Vertical im Moment, dass wirklich nur, wenn jemand gerade, er ist halt umgezogen, er braucht halt einen neuen Kleiderschrank oder der Kleiderschrank ist auseinandergefallen oder so, dass man dann da ist und weniger jemanden jetzt attracten kann über einen, das ist eine kleine Startup-Brand aus Köln mit coolen Produkten, zeitlos, erschwinglich, funktional, komm noch mal vorbei und obwohl du kein Sofa brauchst, kauf dir doch mal ein neues. Das ist halt einfach im Moment, die Boote liegen alle auf der, ist Ebbe und die Boote liegen auf dem Boden und da ist keine wirkliche Flut, die das gerade hebt. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube aber, wenn das anders ist, dann ist Prime Video Ads ein sehr, sehr starker Kanal, an den ich schon auch stark glaube dann. Hm.
Das, was du beschreibst, was so konjunkturelle Rahmenbedingungen angeht, das nehmen ja viele sicherlich zurzeit wahr. Und es zwingt ja auch jede und jeden nochmal drüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich nicht nur effektiver, sondern vor allem auch effizienter arbeiten. Und ja, what a time to be alive. Über AI ist auf einmal ganz viel möglich, um Effizienzen zu hebeln. Ich habe dich wahrgenommen, vor allem auf LinkedIn, als jemand, der sich da sehr früh, sehr stark zu positioniert hat, dass ihr da diejenigen seid, die sehr stark vorne weggehen. Ich glaube auch du persönlich. Ja. Also ich erinnere so ein paar Posts, wo du gesagt hast, das ganze Wochenende irgendwie gevibe-coded also du gehst da auch richtig tief in den Maschinenraum rein. Erzähl mal so ein bisschen, bevor wir dann tiefer einsteigen, so welche Rolle AI heute für Mokebo hat.
Ja, also ich persönlich bin da relativ stark investiert, nicht zuletzt erfahren, dass es auch Wochenlimits bei Claude gibt und ich habe schon den Anthropic Claude Max Plan und ich konnte anderthalb Tage nichts machen, weil der Wochenplan verbraucht war. genau, also das, ich habe relativ, vielleicht kurz bei mir oder zu mir persönlich, bevor ich dann zu Mokebo komme, weil am Ende ist es ja das, was ich versuche, dem Team mit beizubringen, weil ich stark bei mir schon vor 3 Jahren oder so gemerkt habe, wie transformativ das ist. Und auf der anderen Seite auch, wie meine Art, wie ich, sage ich mal, denke, wie ich gepolt bin, sehr, sehr stark da Rezeptoren hat, die auf diese KI-Denkweise passen, weil KI ist ja sehr, kommt ja sehr, sehr viel über Kreativität, Fantasie, wie ist man in der Lage, so ein bisschen um die Ecke zu denken, ne? Wenn der Alex Karp von Palantir sagt, irgendwie KI ist für die neurovergenten Menschen perfekt, also Leute mit ADHS, Leute mit Autisten etc., weil die Leute einfach so ein bisschen anders gepolt sind und anders denken können. Und das habe ich früh bei mir auch gemerkt, dass das total bei mir Anklang trifft. Und dann habe ich mich sehr stark über jeden Layer der KI von dem ersten Layer Chips über den Mittellayer-Modell bis den ersten Layer-Applikation in allen Bereichen mich sehr stark eingelesen, Podcast gehört, mich angewendet und dann eben auch gemerkt, dass es jetzt sehr, sehr wichtig für Mokebo ganz operativ ist und dann knapp seit über einem Jahr anfange, sehr stark mit dem Team daran zu arbeiten, jeden Prozess auf Effizienz zu trimmen. Wir haben unglaublich starke Fortschritte schon gemacht und ich glaube, hohe Mengen an Fixkosten eingespart, speziell in den investierten Personalstunden, in bestimmte Prozesse, sei es in der Buchhaltung, sei es im Einkauf, sei es im Marketing, in der Produktentwicklung, dass man wirklich überall sich immer wieder ganz stark die Frage gestellt hat, was machen wir heute manuell? Checken von PDFs, Excel-Listen, verbinden miteinander große S-Verweise, um irgendwelche DHL-Rechnungen zu analysieren, Produkttexte anpassen, wenn man ein Produkt launcht, das wird jetzt in neuen Farben gelauncht, muss man das jetzt noch selber machen, kann man das durch einen Cowork-Task laufen lassen und so weiter. Also es berührt wirklich jeden Bereich und ist für mich, also erst gestern hatten wir wieder im Team, jeden dritten Mittwoch haben wir so ein AI Education Wednesday, da ist der ganze Nachmittag fürs gesamte Team geblockt, keine operativen Sachen, wir teilen vorher irgendwie Blogposts und Podcasts, spannende Sachen so von verschiedenen Leuten, was man so machen kann, man probiert Sachen aus, man abonniert neue AI-Tools, probiert sich aus und es ist wirklich super spannend zu sehen, wie da dann irgendwann auch der Funken überspringt bei jeder einzelnen Person, ob die vorher jetzt schon total auf AI war, aber wenn sie einmal erlebt, wie krass es ist, was man da machen kann und wie man die eigene Arbeit verbessern kann, dann kriegen die auch Bock mehr zu machen. Das ist so mein, was ich erlebt habe.
Okay, da müssen wir auf jeden Fall gleich tiefer rein, um zu gucken, wo ihr es wirklich anwendet. Mich würde noch so eine Frage so aus Kultur- oder Führungssicht interessieren, weil ich finde, dass durch AI sich ja Jobprofile schon rasant ändern. Also mal das platte Beispiel, derjenige, der in der Vergangenheit SEO-Texter war, der schreibt in der Zukunft keine SEO-Texte mehr, sondern der orchestriert eigentlich Agenten. Ja, das Ergebnis sind am Ende hoffentlich SEO-optimierte Texte oder suchmaschinenoptimierte Texte. Aber der Weg dahin ist ein ganz anderer. Und das sind ja dann einfach ganz andere Aufgaben, die vielleicht auch andere Profile oder andere Talente und Stärken brauchen. Nimmst du das wahr, dass das für Leute bei dir im Team, dass es da auch, ich sag mal, Widerstände gibt oder vielleicht der eine oder die andere auch besorgt ist, kann ich das und habe ich eigentlich in 2 Monaten noch einen Job oder macht es dann jemand anders für mich?
Ja, ist ein Riesenthema, glaube ich. Und das war das, was ich gerade so ein bisschen sagte, was ich wieder erlebt habe, auch jetzt in der letzten Woche in 1-2 Meetings, die sehr groß waren. Das kann man eigentlich ganz gut in dieser Journey von, wenn man jetzt Anthropic Claude nutzt in der App auf dem Laptop, dann hat die ja 3 Tabs, den Chat-Tab, den Cowork-Tab und den Code-Tab. Und die Journey eines Mitarbeiters kannst du eigentlich darin verfolgen, jeder, der heute KI nutzt, irgendwie von unseren Eltern über ne, Kinder etc., nutzt auf jeden Fall den Chat-Tab, sag ich mal, bei Gemini, bei ChatGPT, die recherchieren dann irgendwas oder so, ne? Und die Journey, wie tief du beginnst, mit KI zu arbeiten, ist, glaube ich, irgendwie, wenn du irgendwann angekommen bist und nur noch im Code-Tab arbeitest, dann, glaube ich, hast du den Sprung geschafft, sozusagen das wirklich zu verstehen. Und das ist genau das Beispiel, was du sagst, der SEO-Texter, der früher die Texte selber geschrieben hat, in vielen Teilen wird diese Person erstmal eine ganz natürliche und völlig verständliche Resistenz haben, vom Chat-Tab bis rüber zum Code-Tab zu wechseln, überhaupt erstmal den Chat-Tab zu nutzen, um sich zu was verbessern und dann von ich recherchiere nur, was ist ein guter SEO-Text oder verbessere mal meinen Text zu, ich mache das wirklich mit einer Agentenarmee in Cloud Code. Und ich bin halt ganz fest davon überzeugt, es gibt die eine Art Mensch, die sehr, sehr, sehr rezeptiv auf KI reagiert, weil es sofort sozusagen die Kreativität, wie bei mir, anleitet und sagt so, okay, krass, was kann man alles machen? Und ich denke nochmal in die Richtung so und so. Und es gibt den anderen, der ein bisschen höhere Resistenz hat, weil er erstmal ein bisschen Sorge hat, ersetzt das mich jetzt oder das kann doch gar nicht so gut sein, wie ich das gemacht habe und so. Ich glaube aber bei diesem zweiten Typ kann man es sehr, sehr gut schaffen. Und ich habe es Hand in Hand bei vielen Leuten in meinem Team wirklich erlebt, wenn man sagt, anleiten, helfen und Erfolgserlebnisse. Ich glaube, es kommt ganz viel darüber, wirklich diese Eye-Opening-Events zu haben, wo man sagt, guck dir an, wir haben hier eine große Kampagne im Wholesale gemacht etc. Früher hättest du, die wollten dann pro PO, also pro Purchase Order und wir haben in 10 verschiedene Länder in dieser Kampagne, in dieser Flash-Sale versendet, wollten sie halt eine Rechnung. Das heißt, am Ende waren es irgendwie 19 unterschiedliche kleine Rechnungen für die spanische Ding von PO1, für die spanische PO2, spanische PO3. Mit Cloud Cowork war das innerhalb von 15 Minuten perfekt. Die Excel erstellt, die Invoice erstellt, alles perfekt. Und das war da zum Beispiel so ein ganz klarer Moment, ich gemerkt habe, die Person, mit dem ich das gemacht habe, wo ich gesagt habe, es geht um die Kreativität, sich zu denken, es gibt kein Limit mehr, war dann so, wow, jetzt fange ich an, morgens auch mal was anderes da reinzukippen und so weiter. Und ich bin halt fest davon überzeugt, wir müssen viel mehr im Education-Bereich tun. Ich glaube, Leute wie ich und andere, die für die das so einfach fällt, diesen Switch zu machen, müssen viel mehr, glaube ich, dann einfach tun, zu zeigen, komm über diesen Punkt drüber, mach deine erste Sache, wo du wirklich denkst, so wow, es nimmt mir nichts weg, es macht es nur cooler und ich kann noch viel mehr davon machen und mein Wert steigt. Und vielleicht abschließend noch eine Sache, an die ich halt auch ganz, ganz stark glaube, weil es ja auch immer wieder um, wird das jetzt Job Loss geben, also wird es irgendwie Jobs wegfallen und so weiter. Ich glaube, die Qualität oder das, was man als Premium zahlt für einen Mensch im Loop, Human in the Loop, wird total steigen, weil am Ende will ich auch bei jeder einzelnen Sache bei Mokebo, dass wir nochmal als Mensch drüber gelesen haben, dass das den Mokebo-Touch hat, dass das passt zu uns, dass das, ne? Und das ist, glaube ich, halt auch total wichtig. Nur werden wir halt einfach in der Lage sein, den Umsatz irgendwann mal deutlich stärker zu steigen als den Personal-Headcount, weil wir einfach die mehr mit weniger machen können. Aber die man hat, sind hochqualitativ dann und haben eine höhere Jobsicherheit als je zuvor, würde ich eher sagen dann.
Ja, jetzt haben wir ein paar Mal das Beispiel des SEO-Texters oder der SEO-Texterin schon bemüht. Ihr launcht gerade in vielen unterschiedlichen Ländern, das braucht eben auch neuen Content. Wie entsteht heute bei euch ein neues Amazon-Listing?
Ja, auch da steht eine große großes Produkt in den Startreihen, was ich auch schon gesehen habe. Wir versuchen jetzt, früher haben wir Texte tatsächlich, also ganz früher haben wir Texte in Google Docs geschrieben, ja, die Bullet Points, die Pieces des A-Plus-Contents. Daraus wurde dann irgendwann zumindest ein bisschen einfacher. Für den Content Manager gar nicht so geil, aber dann haben wir es in einen Google Sheet umgebaut, damit es in Zellen ist, damit wir dieses Google Sheet direkt in unser ERP-System hochladen können, um es von da zu Amazon und den anderen Marktplätzen zu bringen. Und das war dann schon besser, weil es dann schon schneller war, aber es war immer noch der Mensch. Und dann wurde irgendwann gesagt, okay, statt dass wir jetzt die Zellen hier in der Zelle selber schreiben, bauen wir mit so sogenannten Custom GPTs bei OpenAI oder bei Gemini heißt das Gems, bei Claude weiß ich gar nicht, wie das heißt, aber dass man irgendwie einmal trainiert und sagt, so sollen Bullet Points sein, so und so viele Zeichen, ne, das ist unsere Tonalität, schreib mal vor, aber dann wurde es immer noch kopiert und ins Google Sheet gepackt, ne, der Output. Bauen wir jetzt sozusagen uns eine eigene Applikation, die Moki Suite, wo alles miteinander connected ist und wo aber immer noch dieser Human in the Loop ist, also das heißt, er ist genau darauf trainiert von tausenden von SKUs, die wir schon gelauncht haben, wie schreiben wir Bullet Points, wie sehen bei uns A-Plus-Contents aus, wie müssen Titel gestrukturiert sein etc., kann uns dann aufgrund der Tonalität und Zielgruppe alles einmal vorbauen. Dann hast du aber überall dran die Möglichkeit, jetzt kann der Mensch über den Bullet Points eins gehen, nochmal reiterieren, umschreiben, und wenn er mit allem fertig ist, drückt er auf den Knopf und es geht direkt ins ERP, nicht mehr ins Google Sheet, sondern dann direkt ins ERP und kann auch da drin verändert werden. Das ist auch wieder so eine tolle Journey, ne? KI steckte, sage ich mal, schon vor 2 Jahren dann drin, aber über einen Jam oder dass man irgendwie gesagt hat, ich will, dass der Bullet Point 1 irgendwie 250 Zeichen maximal hat. Dann hast du den genommen und es wird halt einfach immer mehr nativer, ne, dass du und die Qualität wird immer besser, weil du so viele Sachen da drüber laufen kannst. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, wie wir Texte nicht mehr nach KI klingen lassen. Es gibt ja ganz klar quantifizierbar, wann sieht man, dass es ein KI-Text ist und so weiter. Wir können so viel so besser werden und so entsteht das und da sind wir immer noch nicht am Ende, weil natürlich ist auch der Punkt, wir wollen noch viel, viel mehr Produkte in der Zukunft in der Lage sein zu launchen mit dem gleichen Team, ja, und dafür müssen wir eben diese Grenzen, Produkttexte, Bildbearbeitung etc. immer stärker automatisieren und durch KI vorbauen und umsetzen lassen.
Bei dem einen Thema würde ich gerne nochmal nachhaken. Es gibt ja immer so ein bisschen das Narrativ, wenn künftig alle mit den gleichen Prompts und den gleichen Tools die gleichen Texte erstellen, dann klingt auch alles gleich und es gibt überhaupt keine Differenzierung mehr. Du hast gerade gesagt, euch gelingt das, dass die Texte dann auch wirklich nach Mokebo klingen und nicht nach, man erkennt sofort, dass sie AI-generated sind. Was ist der Hack? Was hilft euch dabei?
Genau, ich weiß auch noch von einem Post, wo der Alex Graf mich darauf gechallenged hat, weil ich gesagt habe, es wird halt alles, also Content wird ein Level Playing Field. Daran glaube ich auch wirklich, weil man sieht natürlich auch, wie sehr Marktplätze wie Amazon mehr und mehr das dahin bringen, ne, zu sagen, die Titel werden kürzer und irgendwann wirst du die Titel nicht mehr selber bestimmen können, sondern er wird auf Basis des Bildes und so das bestimmen. Meta wird irgendwann nicht mehr erlauben, dass man selber das Creative baut, sondern du wirst halt sagen, das ist das Produkt, das ist ein Bild, das ist der Text, den Rest machen wir, um es zu hyperpersonalisieren für jeden Kunden. Bis wir da aber sind, der Human in the Loop ist der Hack. Weil am Ende des Tages, du hast ja von dem SEO-Writer-Beispiel gesprochen und du hast davon gesprochen, dass derjenige natürlich auch extrem stolz und überzeugt auf seine Fähigkeiten und seine Arbeit ist. Und genau diese Person sollte man dazu auch weiter empowern, dass man halt sagt, du sollst ja in der gleichen Arbeitszeit ein Magnitude of Progress, also einen unglaublichen Fortschritt machen können, viel mehr umsetzen können, aber ich will genau das von dir behalten. Content Manager, SEO Manager sind per se, du weißt es selber, Menschen, die dann sehr picky sind und sagen, ja, aber das hört sich nicht gut an, das muss aber besser. Und genau das willst du haben, ne? Du willst den Output, du willst aber, dass er nur noch orchestriert, wie du es selber gesagt hast. Er orchestriert dann und sagt, hier, das hört sich aber nicht so cool an. Ich signe das auf. Am Ende ist es das Menschliche und das wird immer bleiben. Und ich glaube, das wird am Ende dann vielleicht ein bisschen auch von mir jetzt, nachdem ich damals gesagt habe, es wird ein komplettes Level Playing Field, Content wird komplett sozusagen KI durchzogen sein, glaube ich, dieses inzwischen mehr daran, der Mensch in dem Ganzen, der am Ende den Final Touch gibt, das ist der Hack. Und du merkst bei Texten, ob es LinkedIn-Posts sind, ob es Texte auf neuen Produkten sind, du merkst sofort, ob da ein menschlicher Touch noch drin war oder nicht. Und wer sich diesen menschlichen Touch eben, glaube ich, nicht nimmt, sondern sagt, ich gehe nur noch auf Scale, du siehst, dass die Reichweite, ob bei Produkten, ob bei Reichweite über Twitter oder LinkedIn, was auch immer, du siehst, dass das bestraft wird. Und dann braucht man sich auch nicht wundern. Und dann ist es auch das Ziel verfehlt aus meiner Sicht.
Ja, ein Thema, das für euch ja erkennbar wichtig ist, ist alles, was visueller Content ist, weil ihr eben nicht Schrauben verkauft, sondern Möbel und Einrichtungsgegenstände. Auch das ist ja dramatisch einfacher geworden. Also wie viel macht ihr heute wirklich noch Shootings für neue Produkte? Und wie viel ist einfach nur, ihr habt das eine Produktbild und könnt daraus sofort 100 verschiedene Creatives, 100 verschiedene Produktbilder machen?
Ja, also wir haben bei unseren OKR-Zielen uns das Ziel gesetzt, dass wir da bei deutlich über 50% aller Bilder, die von Neulaunches kreiert werden, jetzt KI-generierte Bilder haben werden. Wir werden nächste Woche ein neues Produkt launchen, ein sehr, sehr cooles, tolles Produkt, großes Produkt, das komplett KI-generierte Bilder auch haben wird, aber in einer Qualität, in der wirklich, also ist wirklich schon wunderschön und ist auch dank dann der Arbeit der Experten, die diesen Touch haben, die das sehen und sagen, okay, als Mokebo, es muss noch cooler aussehen, du darfst nicht sehen, dass es KI ist. Es ist eine unglaublich starke Entwicklung. Ich glaube, bei unseren Produkten ist es in Teilen immer noch schwer, beispielsweise, wenn du dir unser Sofa Cubo anguckst im Onlineshop, das sind noch echt geshootete Bilder, weil die KI dann, wenn das Produkt kompliziert ist, Tiefen, Stoffe, nah herangezoomt, dann ist da ein Couchtisch vor, das kriegst du momentan so noch nicht hin. Ich denke aber, für das Gros der Produkte wird es keine Shootings mehr geben, auch bei uns nicht. Und die Tools werden immer, immer besser. Man hat gemerkt, dass die Labore, die großen KI-Labore, vor allem jetzt in den letzten anderthalb Jahren sich auf Software-Coding fokussiert haben. Jetzt merkt man aber schon, dass jetzt das Thema Image-Gen und so wieder größer wird und dass da neue Upgrades zu den Image-Modellen kommt. Und ich glaube, wenn wir noch so ein, zwei Modelle nach vorne in der Bildgenerierungsmodellen, sagen wir mal Nano Banana 4 von Google, ist das Thema dann, glaube ich, gelöst, dass man gar kein, auch für ein kompliziertes Sofa kein Shooting mehr braucht. Und auch da wieder, wenn man an den Hack Human in the Loop denkt und sagt, dann sitze ich aber auch mal zwei Arbeitstage nur daran, das so zu verfeinern, dass ich einmal das perfekte Milieu im Hintergrund habe, dass es perfekt skaliert, dass es die Proportionen stimmen, dann machst du auch eben wieder den Unterschied, obwohl es KI generiert ist.
Ein anderer Bereich, um mal so ein bisschen durch die Wertschöpfungskette bei euch nochmal durchzugehen, wo ihr ja auch viel macht, sicherlich ist der ganze Bereich Performance Marketing.
Ja.
Ist ja jetzt auch für uns bei Frontrow, kann man schon sagen, die größte Division. Da sehe ich ja selber, wie stark wir AI nutzen, um viele Dinge, die man in der Vergangenheit noch händisch optimiert hat, das lässt man heute Technologie machen. Wie seid ihr da unterwegs? Welche Rolle spielt AI da?
Also für mich war ja eigentlich immer, das habe ich auch in anderen Diskussionen immer gesagt, so ein bisschen komisch. Für mich ist Performance-Marketing die am stärksten anzugreifende Abteilung, was KI angeht, weil es ja reine Algorithmik ist. Also wir haben ja heute schon Bidding-Tools, die rein algorithmisch funktionieren. Ne? Wenn X, dann Y. Also das ist eigentlich ja noch viel einfacher, als Bilder zu generieren, die immer wieder neu generiert werden müssen etc. Und gleichzeitig bin ich immer so ganz überrascht, dass das in Teilen immer noch gar nicht so, dass ein Amazon sich das da so lange braucht, sich eigentlich nur noch zu sagen, gebt mir so ein bisschen Kontext, wie ihr eure Kampagnen optimiert und dann machen wir das für euch. Deshalb machen wir das im Moment immer noch auch selber. Wir haben bei Amazon, weil es da beispielsweise jetzt noch keine Integration mit Claude etc. gibt, haben wir kleinere Apps uns gebaut, die einmal die Woche die kompletten Zahlen ziehen, mit unseren Gedanken, unserem Kontext, unserer Logik, die wir verpromptet haben etc. kombinieren und uns ganz, ganz starke Handlungsempfehlungen geben, die wirklich so inzwischen so genau auf das passen, was meine Performance-Marketerin machen würde auf Amazon, in ne, Kampagne runterfahren, hochfahren, negative Keywords adden oder nicht. Und so sparen wir uns momentan sehr hohe Kosten, was Bidding-Tools angeht. Wir denken immer wieder auch noch über ein Bidding-Tool nach. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt ist der Zug so ein bisschen abgefahren, jetzt noch ein Bidding-Tool anzubinden, zu gucken, wie schnell das für uns jetzt inzwischen alles schon geht. Und wo wir, das ist so bei Amazon, da arbeiten wir also mit Exporten, Recommendations, Action. Ein eigenes Bidding-Tool ist etwas, über das ich beispielsweise nachdenke, aber dann auch sage, das ist ja schon, glaube ich, sehr, sehr groß und da würden sehr, sehr viel Ressourcen reinfließen, das jetzt selber zu machen. Bei Meta und Google hingegen ist es so, ich erinnere mich ja auch, dass wir da auch eine Diskussion bei LinkedIn hatten, weil ich ja sozusagen die Hypothese aufgestellt hatte, ich glaube, irgendwann wird man nur noch in der Cloud-Konsole Performance-Marketing machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist schon crazy, Google und Meta-Integration zusammen mit der Klaviyo-Integration, mit der Shopify-Integration, es ist schon Wahnsinn, wie viel wir da drin arbeiten und uns mit geschedulten Tasks sagen, okay, welches Creative, hoch, runter, etc. Also da im Performance-Marketing auf Shopify sind wir sehr, sehr stark, aber gar nicht mit eigenprogrammierten Tools, sondern wirklich über die Cloud-Konsolen, weil es einfach irre ist, wie die Daten triangulieren können. Und da würde ich auf jeden Fall hoffen, wenn Amazon eine Connector zu Cloud rausbringen würde, das würde auf jeden Fall für uns auch nochmal einiges mehr an Automatisierung fürs Amazon-Marketing bringen.
Okay. Wenn ich so von draußen drauf gucke, hätte ich gedacht, der wahrscheinlich am schwierigsten durch AI zu beeinflussende Prozess ist eigentlich die Frage, was sind die nächsten Produkte, die ihr launchen solltet? Weil da am Ende ja dann doch irgendwie ganz viel Kreativität und Stilempfinden und auch Geschmack mit dazu gehört. Und auf der anderen Seite denke ich, naja, aber wenn man es richtig gut macht, kann man da schon auch durch Datenanalyse und Wettbewerbsanalyse wahrscheinlich doch wieder ganz gute Insights sehen, wenn man sich irgendwie Produktbewertungen oder Nutzerkommentare anguckt. Wie sehr ist denn dieser Bereich heute noch eine menschliche Arbeit und wie sehr ist das schon auch Daten und Technologie unterstützt zumindest?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich dem Team, sind zwei Vollzeitkräfte bei uns, Produktentwickler und Einkäufer, beispielsweise auch für diesen jeden dritten Mittwoch KI-Nachmittag, haben sie mich so gefragt, sollen wir dran teilnehmen oder können wir andere Sachen machen, weil KI ist noch relativ wenig für uns. Und es ist ehrlicherweise auch so, dass ich dann sage, ihr könnt auch andere Sachen machen, weil da geht's so viel, du hast genau die richtigen Punkte angesprochen, was kann man heute schon machen, kleinere Voranalysen. Wenn du ein bestehendes Produkt hast, ein Produkt zu verbessern, indem du die Rezension analysierst. Aber da zum Beispiel, ich finde diese Rufus AI von Amazon mega. Ich habe jetzt mehrfach schon eine Detailseite auf und dann oben links dieses Rufus AI an und dann sage ich halt einfach, was sagen die Kunden Gutes, Schlechtes, kombiniere Rezension und Produktdetails und gib mir einen Vorschlag, was müssen wir eigentlich in den Produktdetails anpassen, auch basierend auf den Rezensionen. Das macht das super. Das heißt, diese Vorarbeit, hast du absolut recht, das sind Dinge, aber ich glaube, für eine Marke wie Mokebo, die irgendwo den Anspruch hat, nicht Produkte von anderen einfach nur stumpf zu kopieren, was ja sehr viel im Markt auch geschieht, sondern innovate or die mäßig, um das mal für mich zu klauen, diese Begrifflichkeit, immer wieder ein neues Produkt zu entwickeln, besser zu machen, mit einem neuen Touch, mit einem neuen Design, mit einem neuen Stoff. Das ist die Kreativität der Leute. Das ist dieses Zwischenhersteller, Sourcing Agent und einem selber zu Muster bauen, sich mal was angucken, Muster kommen lassen, bewerten, fühlen. Also ich glaube auch Produktentwicklung hat am meisten den Human in the Loop von fast allen Handelsgeschäftsbereichen. Also ich sehe keins, wo man, weil da ist es wirklich am Ende, wir haben ja auch darüber gesprochen, wo wird alles immer gleicher und immer einfacher. Performance Marketing ist, glaube ich, als nächstes stärker dran. Content ist schon irgendwie passiert. Buchhaltung etc. sind alles Prozesse, die hochautomatisiert werden können. Aber die Produktentwicklung, das richtige Produkt zum richtigen Preis am richtigen Ort rauszubringen, ist, glaube ich, immer noch echt ein Unterscheidungsfaktor, mit dem man, wo der Mensch einen ganz, ganz hohen Unterscheidungsfaktor rausbringen kann.
Und dann muss das richtige Produkt ja auch noch zur richtigen Zeit in der richtigen Menge verfügbar sein. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig, damit nicht zu viel Kapital tot irgendwo im Lager liegt. Also so das ganze Thema Forecasting und Demand Planning. Da hätte ich jetzt das Gefühl, ich meine, das ist so zahlenlastig, dass da AI wirklich nochmal helfen kann, sehr viel passgenauer zu planen und wirklich messbar effizienter zu werden.
Finde ich auch. Und eine Sache, ich habe es in einem Podcast letztens am Wochenende erst gerade gehört, dass man eine Sache nicht machen sollte, und zwar Automation mit KI zu verwechseln. Weil es ging da gerade um eine Debatte, ist KI wirklich Job Loss Und dann hat einer einfach mal die Hypothese aufgesetzt, Leute, das ist nicht immer alles KI, sondern es ist auch viel Automation. Wenn der Anhang reinkommt, nimm ihn, das hat Zapier und Make und wie die alle heißen, machen das schon seit Jahren. Und ich glaube, bei dem ganzen Thema Bestandsplanung, da würde ich gar nicht jetzt sagen, boah, da machen wir so viel mit KI, sondern da sind halt einfach, du hast eine durchschnittliche Verkäufe, du hast eine durchschnittliche Lieferzeit, du hast einen durchschnittlichen Mindestbestand, den du immer haben willst. Und wenn der sogenannte Meldebestand erreicht wird, feuerst du eine Nachbestellung, weil jetzt, wenn mit der Zeit, wie viel wir noch auf Lager haben, wie viel wir immer auf Lager haben wollen, müssen wir jetzt bei 9 Wochen Lieferzeit für den Schrank eine Nachbestellung auslösen, damit wir wieder Bestand haben, bevor der Bestand rausgeht. Vielleicht wird KI mehr eine Rolle spielen, diese Saisonalität stärker zu interpretieren, weil ne, manchmal sagt man auch, ja, jetzt müsstest du eigentlich nachbestellen, aber jetzt kommt eigentlich saure Gurkenzeit im Sommerloch, also ne, so viel wirst du nicht verkaufen, wie du im Moment verkaufst und so weiter. Aber da ist dann, könnte man vielleicht auch mal sagen, ich glaube, Bestandsplanung war auch schon vor 3 Jahren sehr, sehr gut, wenn man schlaue Automatisierungen gemacht hat, die auch da schon möglich waren. Aber auf jeden Fall, Bestandsplanung ist sicherlich etwas, das sollte nur genauer werden in dieser Welt.
Wenn du so auf die ganze Organisation bei euch guckst, was würdest du sagen, welche AI-Anwendung hat für euch so Stand heute den größten ROI? Was hat euch am meisten Zeit gespart? Oder Geld?
Ja, also es ist ganz eindeutig Anthropics Claude. Wenn man die Reise sich anschaut, ich war totaler Fan von Gemini. Das war auch wieder so ein bisschen geiziges Denken zu sagen, ja, ist ja in unserem Google Workspace Plan, also wir nutzen Google Workspace als Business Hub bei Mokebo, war ja mit integriert etc. Und irgendwann kam dann bei Twitter diese immer stärkere Bewegung Claude, weil die sich so stark auf B2B fokussiert haben. Und dann habe ich das ausprobiert, dann haben wir einen geteilten Account gehabt im Team, wo jeder irgendwie da mitgenutzt hat. Und alle waren halt auch einfach so, ja, ich habe eine große CSV-Datei mit Bestelldaten vom Hersteller. Das hat mit Gemini einfach nicht geklappt. Der hat halluziniert, der konnte das nicht richtig VLOOK oder es verweisen etc. Und Claude macht's perfekt. Und dann hat man immer mehr und immer mehr. Und inzwischen ist also es ist wirklich ein starker ROI bei uns. Und ich muss schon sagen, weil dann immer wieder dieses Thema vielleicht auch kommt, wie stark spielt KI auch Geld zurück. Bei uns ist es massiv und wir sind eigentlich immer noch ein Startup oder vielleicht so ne am Grenze eines Startups. Das heißt, wir sind schon, glaube ich, technologisch vorne. Und selbst wir, wie viele Prozesse wir verbessert haben, automatisiert haben, nicht alles nur mit einer KI, die das macht, sondern mit einer Automatisierung, bei der uns Claude geholfen hat, ist in jedem Geschäftsbereich. Also das ist die Anwendung, die schon Wahnsinn ist. Bei dem Preis, wenn man da noch schlau sagt, alle 5 Stunden und dann machst du noch nachts irgendwelche Aufgaben, damit auch die 5-Stunden-Limits in der Nacht auch noch schön ausnutzt und so, dann kann man da schon relativ viel in jedem Bereich machen. Nicht nur Coding, nicht nur Software, sondern wirklich auch im Bereich Übersetzung, im Bereich Rechnungschecks, im Bereich Wettbewerbsanalysen und so weiter kann man unglaublich viele Sachen mitmachen.
Wenn du so als Abschlussfrage, ich glaube, ihr seid jetzt so 15, 16, 17 Leute, wenn ich es richtig weiß, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die nächsten 5 Leute einzustellen, worauf achtest du, worauf du vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, als wir das letzte Mal in diesem Podcast gesprochen haben, nicht geachtet hast? Und wie findest du dann in so einem Bewerbungsprozess raus, ob jemand wirklich willens und in der Lage ist, AI wirklich in der Tiefe, wie ihr euch das wünscht, zum Einsatz zu bringen?
Also ich denke schon, dass sich das relativ stark gewandelt hat, weil ich habe früher immer sehr, sehr stark auf Analytik geguckt. Also wie würdest du, beispielsweise so eine Frage immer gestellt, was war das schwerste Problem, das du je in deiner beruflichen Karriere lösen musstest? Was war das Problem und wie hast du es gelöst? Um einfach so ein bisschen, was bewertet die Person als schwere Herausforderung oder Problem? Wie war der Gedankengang, wie ist er gepolt gewesen, das zu lösen? Die Frage ist sicherlich immer noch relevant, aber was ich ganz stark sehe und das sehe ich auch an einer Werkstudentin, die wir eingestellt haben, einer KI-Werkstudentin, hyperproduktiv. Ich glaube, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und dieses ganze Auftreten, ob die Person auf kreative Ideen kommt und Lösungswege eher weg von Nullen und Einsen. Also ich glaube, was du lösen musst als junger Erwachsener oder in deinem Job ist, dich ein bisschen von so habe ich das immer gemacht und das ist der normale Prozess zu lösen zu, ich bin bereit, den auch auf 10 anderen Arten zu lösen, wenn es sein muss und ich versuche da selber hinzukommen und ich denke mal an 3-4 andere Ideen. Dafür musst du gar nicht super analytisch sein und sagen, ich brauche nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern ich will mich mal irgendwie auf eine Sinnesreise machen, ein Problem zu lösen und zwar durch cooles Nachdenken mit meinem Helferlein, meinem persönlichen Personal Assistant, der KI, diese Lösung zu finden und dann Bock darauf zu haben, 10 Sachen zu lösen in einer Zeit, in der du sonst nur 1 lösen konntest. Und das ist gar nicht mehr so viel Analytik und mathematisches Denken und so weiter, sondern das ist, glaube ich, wirklich dieses Bock begeisternd, nicht zu sehr Angst vor Neuen. So, das kann man, glaube ich, auch sehr gut in Lebensläufen rauslesen und speziell in Interviews auch herausfinden, zu sagen, ey, du kommst zwar total aus der Buchhaltung, bist aber total begeisterungsfähig. Du könntest theoretisch bei uns auch Bilder bearbeiten, weil es ist eigentlich, ne, es geht eher darum, wie arbeitest du mit KI, weil die KI multipliziert halt egal welche Aufgabe für dich. Ne? Das wäre so mein schneller Take da drauf.
Wow, Wahnsinn. Du sprühst vor Begeisterung für das Thema. Ich glaube, das ist was viele inspirieren wird, weil eigentlich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sich im Moment fragt, wie verändert das mein Geschäft und was muss ich tun, um da auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Ich fand das schon immer aus der Distanz so über LinkedIn beeindruckend, wie sehr du das Thema dir so nimmst und da wirklich vorne wegläufst. Jetzt im Podcast hört man es nochmal mehr, wenn jemand angefixt ist und sagt, ich habe eigentlich noch keine Ahnung, aber jetzt habe ich den Podcast gehört und jetzt muss ich es machen. Was ist dein Nummer-1-Tipp, um loszulegen? Ist das eine externe Schulung? Ist das irgendein Tool? Ist das ein Podcast, ein Buch, ein Webinar? Womit würdest du anfangen?
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, ich bin ein sehr Self-Learner. Also ich finde Podcasts, es gibt unglaublich viele Podcasts. Ich mag vor allem Podcasts mit Experten, Interviews, wo Leute aus der KI-Welt interviewt werden, darüber sprechen, was sie denken etc. Man kann davon immer was mitnehmen. Und dann ist, glaube ich, mein Nummer-1-Tipp, ich habe es anfangs auch so ein bisschen gesagt, es tun, anfangen, sich da reinzudenken, sich wirklich zu denken von, ich bin gerade am Anfang bei Chat, es gibt, der nächste Schritt ist irgendwie Cowork, der krasseste Schritt ist Code und ich will mich in dieser Journey, ich will mehr und mehr einfach mal ausprobieren und einfach mal darüber reden, nicht mehr nur noch über den Research-Aspekt reden, sondern wirklich mal selber auf seine Aufgaben, was habe ich diese Woche an Aufgaben, privat auch, privat beruflich und einfach mal anfangen zu denken, ich recherchiere nicht nur noch, sondern ich rede mit ihm darüber, wie ich das besser machen kann und dann final, wenn man es einfach mal macht und über diese Journey nachdenkt, bin ich ganz fest davon überzeugt, Erfolgserlebnisse machen jede Person stärker und besser. Das ist einfach so. Das ist ob ne, im Fußball, im Sport etc. Man kann viel mehr aus sich rausholen, wenn man Erfolgserlebnisse hat. Und dann hat man Bock auf mehr. Und dann kommt der. Und das muss man sich halt selber erarbeiten. Ich glaube, da kann man Webinars machen, da kann man irgendwie auch Impulsvorträge machen. So am Ende muss man selber vielleicht mit Hilfe von jemand anderen, der das gut kann, Werkstudent AI einstellen oder so, der so ein bisschen Inhouse-Consultant, der sagt, ey geil, komm, zeig mir das mal. Dann über diesen Punkt rüberkommen und ich glaube, dann läuft das fast ein bisschen von alleine, weil man dann merkt, boah, das hat geklappt, Wahnsinn, ich will es noch mehr davon machen. So.
Das macht Mut. Wunderbares Schlusswort. Danke, dass du das so geteilt hast. Danke, dass du so viel Mut gemacht hast und einfach gezeigt hast, wie viel man bewegen kann. Und krass zu sehen, was sich so in 5 Jahren bei euch getan hat. Ich würde sagen, spätestens in 5 Jahren, gerne auch früher, gibt es ja das nächste Update.
Super, vielen Dank, Jan, danke für die Zeit.
In dem Sinne, schöne Grüße nach Köln und danke, dass du dabei warst, erneut.
Dankeschön, ganz liebe Grüße.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.